Also ich glaube, auf das, was du anspielst, ist der Grund, weshalb ich Johannesburg so sehr liebe. Und es hat sich seit der Apartheid nicht viel geändert oder nicht genug geändert. Das Fünffache an weißen Menschen hat einen Universitätsabschluss im Vergleich zu schwarzen Menschen, wobei schwarze Menschen 90% der Bevölkerung darstellen. Mhm. Und sie sagte, da setzt sie sich hin und schreibt dann auf Papier ihre Hausaufgaben. Und ich habe gesagt, nimmst du denn diese Energie her? Du hast ja schon 16 Stunden gearbeitet und dann setzt du dich hin und schreibst Hausaufgaben? Und sagt sie, ja, weil ich das will. Weil ich das will.
Wir kennen sie doch alle, die klassischen Smalltalk, die Einstiegsfragen in Cape Town. Sie sind, wo kommst du her, wie lange bist du schon hier, wie lange bleibst du noch, arbeitest du eigentlich remote, bist du das erste Mal hier, seit wann fliegst du nach Südafrika und jetzt wird es spannend. Ich bin seit über 10 Jahren regelmäßig in Südafrika, denn she is the reason why. Sie ist 2013 nach Südafrika, Johannesburg ausgewandert, hat den Tod Mandelas miterlebt. Genau, in Johannesburg. Oh mein Gott, Johannesburg wird man da nicht an jeder Ecke sofort umgelegt. Sie lebt noch immer. Sie arbeitet für das Goethe-Institut in Johannesburg. Für sie übrigens der Place to be. Sie ist nicht der Brother from another mother. Sie ist die Schwester von derselben Mutter. Und ich freue mich auf unfassbar viel Südafrika-Kompetenz in dieser Folge. Und ich freue mich darüber, dass wir mit Johannesburg-Vorurteilen aufräumen können. Ich freue mich auf meine Schwester. You're the inspiration. Felina Wittke.
Hallo Fabian, freut mich hier zu sein.
Freut mich auch für alle, die diesen Podcast schon mal gehört haben. Die allererste Frage in diesem Podcast muss natürlich sein, er heißt Cape Town positiv. Warum bist du Kapstadt positiv?
Also, wie du schon gesagt hast, wohne ich in Johannesburg. Und am liebsten komme ich nach Kapstadt zum Urlaub machen, was ein 2-Stunden-Flug ist. Das heißt, man kann auch fürs Wochenende mal kurz ans Meer fahren, an den Ozean fahren, an den Strand fahren, andere Kultur und andere Menschen kennenlernen oder wieder treffen und sich den kulinarischen Genüssen in Kapstadt hingeben.
Definitiv. Wann bist du das allererste Mal in Kapstadt gewesen?
Das wird 2014 gewesen sein. Stimmt gar nicht. Das ist eigentlich eine spannende Geschichte, wo ich drüber nachdenke. Ja. Also ich bin, wie du gesagt hast, im November 2013 nach Südafrika gekommen zum ersten Mal, um hier zu arbeiten. Aber mein allererster Einsatz, das heißt, ich bin nach Südafrika geflogen und direkt nach Stellenbosch gefahren, zu einem Stipendiatentreffen von DAAD-StipendiatInnen in Südafrika, die sich für ein Wochenende auf eine Konferenz getroffen haben. Das heißt, mein erster Eindruck von Südafrika war tatsächlich Stellenbosch und die Weingüter im Umland von Kapstadt.
Aha. Was du machst, da gehen wir natürlich auch gleich noch drauf ein. Wir werden natürlich auch noch ganz viel über Land und Leute im Allgemeinen sprechen, natürlich auch noch über Kapstadt. Aber ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen, vor allen Dingen nochmal ein bisschen Werbung für Johannesburg zu machen. Und da bist du, glaube ich, die richtige Ansprechpartnerin. Viele sagen ja auch Joe Berg, du sagst Joe Z. 2013 bist du nach Südafrika gezogen, also im wahrsten Sinne des Wortes ausgewandert. Wenn ich als dein Bruder das schon nicht immer nochmal allen erklären kann, was du genau machst. Aktuell, damals hast du beim DAAD angefangen, inzwischen arbeitest du für das Goethe-Institut in Johannesburg, wenn wir die Geschichte von hinten erzählen. Was machst du genau für das Goethe-Institut?
Für das Goethe-Institut bin ich Projektleitung von 4 EU-Projekten. Das bedeutet, ich koordiniere die Umsetzung von 4 EU-Projekten in der Region Subsahara-Afrika am Regionalinstitut in Johannesburg, das für 15 weitere Standorte zuständig ist.
Und davor hast du für den DAAD gearbeitet, der Deutsche Akademische
Austauschdienst.
Genau, mit dem Sitz in Bonn. Du hast dich auf die Stelle beworben. Was hat dich damals bewogen oder was hat dich an dieser Stelle, die damals ausgeschrieben war, so besonders fasziniert?
Das ist für mich eigentlich eine schöne Geschichte und das ist für mich immer noch die Geschichte von Südafrika. Ich habe vorher, also bevor ich mich auf die Stelle beworben habe, ein sogenanntes Kurzzeitprogramm an der Universität Tübingen mit umgesetzt, für das südafrikanische Studierende für einen Monat im Januar nach Tübingen gekommen sind, um die deutsche Sprache zu lernen, aber auch die deutsche Kultur kennenzulernen, zu lernen, wie es ist, im Ausland zu studieren, und sich zu begegnen. Und was mich an dem Südafrika-Programm fasziniert hat, und ich habe auch andere Programme mit koordiniert, zum Beispiel mit japanischen oder amerikanischen Studierenden, aber bei den südafrikanischen Studierenden war es besonders faszinierend, dass die gesagt haben, sie würden sich niemals in Südafrika treffen, weil sie alle in unterschiedlichen Provinzen, in unterschiedlichen Neighborhoods aufwachsen, an unterschiedlichen Universitäten studieren und damit gar nicht die Chance haben, sich so zu begegnen, wie sie es in Tübingen konnten. Und diese jungen Menschen, Anfang 20, haben dann in Tübingen, und ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich darüber rede, in Tübingen festgestellt, dass sie ja eigentlich gar nicht so unterschiedlich sind, dass sie alle jung sind, dass sie motiviert sind, dass sie dieses Land voranbringen wollen, dass sie es verändern wollen, dass sie die Träume, die ihnen mit Mandela verkauft wurden oder die mit Mandela im Raum standen, dass sie einen Beitrag dazu leisten wollen, und dass sie aber die Strukturen, die in Südafrika noch existieren, entlang der Hautfarben, entlang von Geschlechtern, entlang von Tribes, wie man sagt, also entlang von Ethnien, überwinden müssen, um das zu tun. Und das ist in Tübingen gelungen. Und das hat mich einfach unglaublich fasziniert und habe gedacht, das kann doch nicht sein, dass man das in Südafrika nicht machen kann. Und dachte, ich möchte an die Universität gehen und schauen, wenn ich diese verschiedenen Menschen mit den unterschiedlichen sozialen, kulturellen, sprachlichen Hintergründen in einem Raum habe, was kann ich dann mit denen machen? Wie kann ich da einen Beitrag dazu leisten, dass diese jungen Menschen auch in Südafrika verstehen, sie wollen doch eigentlich das Gleiche, und darüber feststellen, wie sie sich miteinander verbünden können, um dieses Land eben weiter voranzubringen.
Ich habe ja eingangs gesagt, dass es manchmal nicht so ganz einfach ist, das nachvollziehen zu können, was du genau machst, weil dein Job damals beim DAAD auch sehr mannigfaltig war. Also das heißt, du hast auf der einen Seite eben auch für Bildung in Südafrika im Allgemeinen geworben, du hast hier teilweise Bundesminister durchs Land geführt und gezeigt, welche Möglichkeiten es schon gibt, wo es noch Bedarfe gibt, wo noch nachjustiert werden muss. Und du hast aber auch gleichzeitig Deutsch als Fremdsprache ganz normal in Anführungsstrichen an der Hochschule unterrichtet. Habe ich noch was vergessen?
Nee, das ist sozusagen das Portfolio, also als Leiterin eines sogenannten DAAD-Informationszentrums, das ich in Südafrika für das südliche Afrika geleitet habe, ist auf dem Papier der Auftrag, 50% in der Germanistik zu unterrichten. Das habe ich gemacht an der University of the Witwatersrand in Johannesburg. Und die anderen 50% sind Werbung für den Studien- und Forschungsstandort Deutschland zu machen. Das bedeutet natürlich, sehr viele Informationsgespräche zu führen. Wir haben mit der National Research Foundation ein gemeinsames Stipendienprogramm, wo es dann jedes Jahr 100 Stipendien gab, damals, jetzt sind es 120. Und wir organisieren Stipendiatentreffen organisiert, beispielsweise, aber natürlich auch Besucherreisen koordiniert, beziehungsweise den Bildungsbereich von Besucherreisen. Wir haben Hochschulen empfangen, politische Delegationen, wirtschaftliche Delegationen, wenn es um die Integration oder die Anschlussfähigkeit von Abschlüssen an den Arbeitsmarkt ging. Also eine sehr vermittelnde Rolle, würde ich sagen, sowohl auf individueller Ebene als auch auf institutioneller und politischer Ebene.
Es gibt natürlich ganz, ganz viele Geschichten, weil dein Job natürlich vor allen Dingen auch verbinden bedeutet, connecten, Menschen zusammenbringen, Menschen begegnen, und wie gesagt, aus all diesen Bereichen kann ich mir vorstellen, es ist total interessant, dann auch mal die Ansprechpartnerin für politische Vertreterinnen und Vertreter zu sein. Aber gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, gibt es bestimmt ganz viele Gänsehautmomente, die du auch erlebt hast als Lehrerin, als Deutschlehrerin, gerade wenn es eben auch um Stipendiaten geht, weil die natürlich dann wirklich aus den Townships kommen. Hast du da so eine Geschichte, die da im Kopf geblieben ist, als mal jemand, ich kenne ja auch ein paar, was ich auf knittrigem Papier irgendwelche Dinge abgegeben hat oder vielleicht auch mal eine für uns nicht nachvollziehbare Entschuldigung hatte, weshalb es vielleicht mal nicht geklappt hat mit der rechtzeitigen Abgabe einer Aufgabe?
Da gibt es in der Tat ganz viele Geschichten. Vielleicht kann ich zwei erzählen. Mhm. mit Studierenden sich auseinanderzusetzen, werden alle, die in dem Bereich arbeiten, wissen, ist manchmal ein bisschen kompliziert, weil natürlich Universität nur eine der vielen Dinge ist, eins der vielen Dinge ist, was man gerade lernen muss, wenn man zu Hause auszieht und seinen Weg findet. Das heißt sozusagen, der Deutschkurs hat dann nicht immer Priorität. Das war mir auch nie wichtig, das sollte ich wahrscheinlich nicht sagen, aber das ist so, wenn ich bin in meine Kurse gegangen und habe gedacht, wenn die etwas hier mitnehmen über sich selber und über die Gruppe und darüber, wie sie in der Welt wirken können, dann habe ich einen Beitrag geleistet. So. Dass ich leidenschaftliche Deutsche als Fremdsprachelehrerin bin, ist davon unbenommen. Das heißt sozusagen, meine Leidenschaft zu teilen, habe ich natürlich auch immer versucht. Aber das bedeutet, ich verstehe, wenn Deutsch nicht immer die Priorität war. Eine von meinen Studentinnen hat unglaublich toll gearbeitet. Ein ganzes Semester lang, die hat nicht immer brillante Leistung abgeliefert, aber sehr, sehr, sehr konstant. Was mich überrascht hat, war, dass sie keine einzige von ihren Hausaufgaben sozusagen, von ihren Reports, Essays, was auch immer sie schreiben sollte, ausgedruckt mitgebracht hat, sondern alles immer per Hand geschrieben. Sodass sie am Ende des Semesters hat sie einen Preis gewonnen für die beste, konstanteste Studentin. Und ich habe sie dann gefragt, ich sage, Bandile, aber warum schreibst du immer auf Papier? Warum druckst du das nicht aus? Und dann sagt sie, Felina, aber wann und wo und wie denn? Ich stehe morgens um 3 auf, ich mache Frühstück und bereite das Badewasser für meine jüngeren Geschwister vor. Ich sorge dann dafür, dass die in die Schule oder wo auch immer hinkommen. Ich fahre dann mit dem Taxi aus dem Township zur Universität, bin dann in den Vorlesungen oder den Seminaren und gehe nach Hause und sorge für Abendessen und dafür, dass die alle ins Bett kommen und frische Wäsche haben. Das heißt, wenn die im Bett sind, setze ich mich an die Gartentür, wobei Gartentür, also in die Küchentür, die in den Garten, wobei der Garten ist ein kleines Stück wahrscheinlich Sand. Und sie sagte, da setzt sie sich hin und schreibt dann auf Papier ihre Hausaufgaben. Und ich habe gesagt, nimmst du denn diese Energie her? Du hast ja schon 16 Stunden gearbeitet und dann setzt du dich hin und schreibst Hausaufgaben? Und sagt sie, ja, weil ich das will. Und das hat mich einfach bewegt und das sind ganz, ganz viele von solchen Geschichten, die man erzählen kann. Und ich habe sie danach nicht wieder getroffen, aber ich bin mir ganz sicher, dass mit so viel Leidenschaft und Konstanz und Determination sie ganz, ganz weit gekommen ist. Vielleicht noch eine andere Geschichte im internationalen Bereich. Eine andere Studentin, die ein Stipendium für einen Sommerkurs an der Universität Tübingen bekommen hat, sollte nicht gehen. Ihre Eltern wollten das nicht, was soll das, dann in Deutschland und dann, keine Ahnung, was bringt sowieso nichts, du bleibst hier, du studierst hier Jura, machst einen Abschluss und dann sozusagen arbeitest du und bringst gefälligst, füge ich jetzt hinzu, das Geld zurück, was wir jetzt in dich investiert haben. Ich habe viele Stunden mit ihrer Mutter telefoniert und habe gesagt, das ist eine Chance und ihr Kind wird wachsen und ihr Kind wird ganz anders selbstständig sein auf ihrem Lebensweg und ich würde mir wünschen für die Tochter, aber auch für sie, dass sie sie ziehen lassen. Und sie ist dann nach Deutschland gegangen und ist sich zum einen, würde ich sagen, ihrer Sexualität noch näher gekommen, also hat sich zumindest in Tübingen uns geoutet als homosexuell. Und ist dann zurückgegangen und hat ihren Abschluss in Jura fertig gemacht und ihrer Mutter auf den Tisch gelegt und hat gesagt, hier Mama, der Abschluss ist für dich, ich werde jetzt Model. Und jetzt ist sie Model. Ja, und ich würde behaupten, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun, aber mit dieser Erfahrung, die man einfach Menschen geben kann. Sag, schau mal, du kannst in einem anderen, in einer anderen Umgebung, in einer Umwelt funktionieren. Schau mal, wie andere Menschen dich wahrnehmen. Schau mal, was da draußen in dieser Welt noch alles ist. Greif es doch mit beiden Händen, du kannst das. Und wenn ich dann solche Geschichten miterleben darf, dann ist genau das der Grund, weshalb ich morgens aufstehe und aufstehen will und weitermachen will in genau dem Bereich.
Ja, wir sind dreimal geschluckt, weil ich zum Teil die Geschichten schon kenne und trotzdem immer wieder berührt und beeindruckt bin. Gleichzeitig aber auch von deiner Leidenschaft für deinen Job, die man gar nicht hoch genug ranken kann. Und an dieser Stelle weise ich natürlich immer darauf hin, weil wir das ganz transparent gestalten wollen, wann und wie wir aufzeichnen. Wir sind jetzt hier gerade im Februar 2025. Du bist gerade in Kapstadt. Wir sitzen im 15. Stock, weil du zum Teil hier, also in einem Business-Hotel, weil du zum Teil eben auch beruflich hier bist. Du warst hier gerade auf der Kunstausstellung, unter anderem auf der Art Fair. Ja, da können wir von mir jetzt auch noch drauf eingehen. Würdest du sagen, das ist ein Go-To-Place? Muss man das mal gesehen haben? Oder kann man das mal gesehen haben?
Also deswegen bin ich hier, deswegen würde ich sagen, man sollte sich das anschauen. Die Art Fair findet zweimal im Jahr statt, einmal in Johannesburg, einmal in Kapstadt. Und es ist total faszinierend, junge Künstlerinnen und Galerien zu sehen und kennenzulernen, aber noch mehr zu sehen. Oder was mich interessiert, sind Kollaborationen, die entstehen von verschiedenen Künstlern in Sub-Sahara-Afrika, zwischen Sub-Sahara-Afrika und Europa, aber auch anderen Weltregionen. Und dann eben sozusagen zu sehen, was dabei rauskommt, welche Themen, welche Diskurse, welche Materialien, welche Gedanken sozusagen dargestellt werden, finde ich total faszinierend. Auch weil, wenn gerade nicht Art Fair ist, ich sehr gerne im MoCA bin, also im Museum of Contemporary Art of Africa, die fantastische, phänomenale, innovative Ausstellungen haben, was sich immer lohnt, auch wenn gerade nicht Art Fair ist in Kapstadt.
Genau, MOCCA ist das, ne?
MOCAA.
MOCAA, alles klar. Ja, genau, ich bin auch schon mal gewesen vor vielen, vielen Jahren. Tatsächlich sehr viele spannende Ausstellungen, so ein bisschen auch in Anlehnung. Und ich glaube, ursprünglich gab es da auch mal, weiß ich nicht, ob eine Zusammenarbeit, aber auf jeden Fall eine Idee mit dem Museum of Modern Art, oder?
Das kann sehr gut sein, würde mich nicht überraschen, weiß ich aber nicht mehr drüber.
Genau, wir wollen natürlich auch nochmal nach Johannesburg blicken. Wir wissen jetzt ungefähr, was du machst. Das, glaube ich, kann man jetzt durchaus ein bisschen nachvollziehen. Du bist Ende 2013 nach Johannesburg gezogen. Das war ja auch genau die Zeit, in der Nelson Mandela verstorben ist. Und wie hast du diese Zeit und wie hast du vor allen Dingen die Reaktion der vielen Menschen in Johannesburg, in Südafrika, vielleicht auch in den Medien, durch die Medien wahrgenommen auf den Tod Mandelas?
Das war eine sehr, sehr, sehr interessante Zeit für mich. Ich war gerade ziemlich genau einen Monat in Johannesburg, also in Südafrika, und ich bin aufgewacht und hatte eine WhatsApp-Nachricht von meiner Freundin und die sagte, wir haben gehört, Mandela ist gestorben, stimmt das? Und ich dachte erstmal, um Gottes Willen, was passiert jetzt? Weil man natürlich dann denkt, der war die integrierende Person. Was passiert, wenn das wegbricht? Und also Horrorszenarien wurden sozusagen schon häufig durch die Presse dann getrieben. Also war ich für mich einen Moment ganz ruhig und habe gedacht, okay, was macht das mit mir? Was macht das mit meinem Bild von Südafrika? Welche Vision, welche Idee habe ich jetzt eigentlich von Südafrika? Und bin dann mit Freunden auf die Straße gegangen zu Mandelas Haus in Gauteng, wo er zuletzt gewohnt hat, und war einfach völlig fassungslos, weil es eine wilde Straßenparty gab. Die Menschen haben getanzt, gesungen, Blumen hingelegt. Aber vor allen Dingen war Freude und Dankbarkeit in diesen Straßen. Und jeder hat so ein Stückchen von seiner Kultur mitgebracht. Also man konnte indische Musik hören, man konnte Zulu-Tänze sehen, man konnte die Nationalhymne hören natürlich. Und ich habe einfach wahrscheinlich ein bisschen dumm aus der Wäsche geguckt und ab und zu mal gefragt, aber warum feiert ihr denn? Und die haben alle gesagt, naja, wir sind einfach dankbar, dass er in Südafrikaner war. Wir sind dankbar für das, was er für uns gemacht hat. Wir sind dankbar, dass wir Teil von dieser Ära sein durften. Und wir feiern ihn als Menschen. Er ist gegangen, aber wir feiern, dass er da war. Und wir feiern. Und das war einfach sehr interessant, weil es so anders war, als, glaube ich, wir in Deutschland mit Tod umgehen. Ja.
Kann man das verallgemeinern oder beziehungsweise kann man das häufiger vielleicht, kann man das so eher sagen, beobachten, dass so auf diese Art und Weise auf den Tod eines Menschen reagiert wird, dass man sozusagen nochmal das Leben in der Rückschau feiert?
Also generell die kurze Antwort wäre ja. Und dann müsste man tiefer einsteigen, weil die unterschiedlichen Ethnien sehr unterschiedliche Rituale haben. Also Tod, Sterben, Beerdigung ist etwas sehr, sehr, sehr Ritualisiertes. Etwas, was aber für mich in diesen Ritualen immer wieder Kontinuität anzitiert. Also wenn es wird ein Tier geschlachtet, abhängig von der Ethnie ist, welches Tier, also Schaf oder Ziege oder Kuh oder alles oder so. Und das Blut, also man schlachtet das Tier auf dem eigenen Grund und Boden, damit das Blut in den Boden sickert für die Vorfahren, um sozusagen diese Kreise zu schließen und weiterzuführen und Kontinuität darzustellen. Das ist auf jeden Fall für mich das Thema und es ist kein Ende, sondern eine Fortsetzung von etwas. Ja.
Was hat sich seitdem verändert nach dem Tod Mandelas? Was hat sich seitdem vielleicht in eine positive, vielleicht auch in eine negative Richtung? Ich kann zum Beispiel einen Anstoß geben. Ich habe das schon häufiger gehört. Das Ende der Apartheid liegt ja schon weitaus länger zurück, Anfang der 90er. Aber ich habe jetzt auch von vielen gehört, dass sich die Apartheid in Anführungsstrichen, in Kapstadt kann man das auch sehr gut beobachten, einfach nur ein Stück weit verschoben hat, vielleicht im Hinblick auf Bildungszugang, im Hinblick auf wirtschaftliche Beziehungen. Also dass ja viele häufig sagen, dass die Apartheid, wie gesagt, sie verschoben hat, aber jetzt eine wirtschaftliche und vielleicht eine Bildungsapartheid ist, weil eben nicht alle die gleichen Möglichkeiten haben. Wie würdest du das beschreiben?
Ja, würde ich so beschreiben. Also letztes Jahr hat sich die Demokratie zum 30. Mal gejährt. Ja? Also 2024 war 30 Jahre Ende der Apartheid. Im April gab es die ersten freien Wahlen. Und dann fragt man sich natürlich, was steht unterm Strich? Wo sind wir jetzt angekommen? Ist die Apartheid zu Ende? Und ich möchte ganz klarstellen, dass es mir überhaupt gar nicht zusteht, das für die Südafrikanerinnen zu beurteilen. Ich beobachte das in den Räumen, also in the spaces that I act, also in Bildung, in Kultur, aber auch in den gesellschaftlichen Kontexten, in denen ich mich bewege. Und es hat sich seit der Apartheid nicht viel geändert oder nicht genug geändert, sagen wir mal. Und dann kann man die Frage stellen, woran liegt das und in welchen Bereich schaut man? Also wenn man sich die Vermögensverteilung anschaut, ist es immer noch so, dass die schwarze Bevölkerung in keinster Weise sozusagen auf dem Stand sozusagen der weißen Bevölkerung ist. Südafrika ist nach wie vor eines der ungerechtesten Länder der Welt, wenn man sich den Gini-Koeffizient anschaut. Wenn man sich anschaut, wer hat eigentlich einen Universitätsabschluss und wer hat eigentlich keinen, dann ist sozusagen das Fünffache an weißen Menschen hat einen Universitätsabschluss im Vergleich zu schwarzen Menschen, wobei schwarze Menschen 90% der Bevölkerung darstellen. Und diese ganzen Statistiken kann man jetzt zitieren. Was ich noch viel spannender finde, vielleicht als letzten Aspekt, und dann können wir gerne einsteigen, wo du weitermachen möchtest, wenn man sich die Karte von Südafrika anschaut und sich anguckt, wo werden eigentlich welche Sprachen gesprochen.
Es gibt ja 11 bis 12 Landessprachen.
Genau, es gibt 12, also wobei die 12. Sign Language ist, also 11 offizielle gesprochene Sprachen und Sign Language. Wenn man sich anschaut, wie ist das verteilt über das geografische Südafrika, sieht man Segregation. Ja? Also keine Durchmischung. In Western Cape wahrscheinlich ein bisschen, eine von 9 Provinzen, in Gauteng mit Johannesburg und Pretoria, dem wirtschaftlichen und dem administrativen Zentrum von Südafrika, ein bisschen mehr. Aber sonst sieht man, hier wohnt die Zulu-Bevölkerung, hier wohnt die Sute-Bevölkerung, hier sprechen die Menschen Venda. Und das für mich ist wirklich the legacy of apartheid. Das heißt, es gibt noch immer, man kann noch immer sehen, dass der Ansatz Conquer and Divide war und dass es immer noch relevant ist, bin ich Zulu, bin ich Venda, unterstütze ich dich oder nicht, aufgrund von der Ethnie. Und das streut natürlich Zwist an Stellen, wo es Vereinigungen bräuchte und gemeinsam an einer Sache zu arbeiten. Und für mich ist das ein Grund, weshalb wesentlich weniger zusammen geht, als vielleicht gehen könnte, wesentlich weniger diese Strukturen überwunden sind, von denen ich anfangs gesprochen habe, und wesentlich effektiver noch die Strukturen der Apartheid wirken.
Ja. Wenn man viele, auch vor allen Dingen schwarze Afrikaner, fragt, Und ich finde das immer ganz schwierig, ne? Viele, wer sind die schwarzen Afrikaner, wer sind die schwarzen Südafrikaner? Du hast es gesagt, das ist ja vor allen Dingen auch ein Zuwanderungsland. Es gibt so viele Einflüsse von externen, deswegen in Anführungsstrichen. Aber ich habe mich ja nun auch schon mit ein paar unterhalten. Und viele sagen zum Beispiel, Kapstadt ist gar nicht Südafrika, sondern Kapstadt ist something like Europe in Südafrika. Was meinen diese Menschen, die sowas sagen, damit? Und vielleicht angeschlossen die Frage, was ist der größte Unterschied zwischen Kapstadt und Johannesburg?
Der größte Unterschied zwischen Kapstadt und Johannesburg ist für mich natürlich der Strand.
Ja, okay.
Als ich nach Johannesburg gezogen bin, hat meine Kollegin gefragt, und gehst du dann nachmittags immer an den Strand? Da habe ich gesagt, nee, nachmittags schaffe ich das nicht, dazu müsste ich schon nach Kapstadt fliegen. Aber ich verstehe natürlich die Frage. Und deswegen, also ich glaube, auf das, was du anspielst, ist der Grund, weshalb ich Johannesburg so sehr liebe. Johannesburg ist einfach eine Weltmetropole mit einem afrikanischen Fokus, also wirklich, also Menschen aus Kongo, aus Simbabwe, aus Mosambik, aus Äthiopien, von dem ganzen Kontinent kommen Menschen nach Johannesburg, um dort ihr Glück zu versuchen, um erfolgreich zu sein, um neu anzufangen. Und alle diese Menschen bringen Talente, Geschichten, Essen, alles Mögliche mit. Ich habe in den letzten 2 Monaten eine Fabric-Tour, eine Fashion-Tour im Downtown Johannesburg gemacht und eine Food-Tour, und es ist einfach phänomenal, wenn die Menschen anfangen zu erzählen, warum das Essen so ist, warum die Stoffe so gedruckt sind, was das Muster ist, was es für Referenzen gibt. Es ist faszinierend zu sehen, warum so viele Männer aus Malawi kommen als Schneider, weil das einfach Teil der Ausbildung da ist. Also diese ganzen Geschichten zu hören, ist fantastisch und macht für mich wirklich Johannesburg the place to be, weil es Geschichten an jeder Ecke gibt, weil alle aus dem gleichen Grund da sind, sie wollen ein besseres Leben, und weil es bis zu einem gewissen Grad egal ist, wo man herkommt. Also man kann wunderbar in einer Bar sitzen in Melville und sich an einen anderen Tisch setzen, weil es keinen Platz mehr gibt, und man kommt ins Gespräch, und ja, man kommt einfach ins Gespräch über Politik, über Freizeit, über was auch immer, und es ist einfach überhaupt nicht relevant, ob man Deutsch als Muttersprache, Französisch oder Kiswahili hat. Man ist da aus dem gleichen Grund und kann das teilen für diesen Moment.
Ohne das jetzt durch Statistiken und wissenschaftliche Belege entsprechend zu untermauern, gibt es ja aber trotzdem auch immer wieder diese Geschichten, ja, auch Johannesburg und in den letzten Jahren und viele Südafrikaner selbst und auch andere, die aus Europa kommen oder dahingezogen sind, die verlassen Johannesburg, weil die Kriminalität zunimmt. Und was würdest du den entgegnen? Kannst du denen überhaupt etwas entgegnen? Wie nimmst du die Sicherheitslage wahr? Gibt es einen Unterschied zwischen deinem Daily Business zum Beispiel in Kapstadt und dem, wie du dich verhältst in Johannesburg?
Johannesburg und Kapstadt sind gefährliche Städte. Ich glaube, brauche ich nicht in Abrede zu stellen. Mir ist, knock on wood, noch nichts passiert, sozusagen dahingehend. Und natürlich muss man aufpassen. Kollegen, Freundinnen, die zum ersten Mal nach Johannesburg kommen, sage ich immer, you have to be deliberate. Also wenn man in Hamburg oder weiß ich nicht, in München abends noch was machen will, verlässt man das Haus und läuft einfach mal und guckt, wo man endet.
Die Risikobereitschaft ist höher.
Ja, genau. Ja. Und in Johannesburg würde ich das niemals machen. Setze ich mich ins Uber und steck dann mein Handy in die Tasche und steig aus, wenn ich im Restaurant bin, hol mein Handy erst wieder aus der Tasche, wenn ich im Restaurant bin. Auf jeden Fall, keine Diskussion. Was über Johannesburg immer erzählt wird, ist, dass es so No-Go-Areas gibt. Ja. Nein, man darf niemals nach Soweto, nein, man darf niemals nach Hilbro, um Gottes Willen, wie kannst du nur nach, weiß ich nicht, Downtown Johannesburg gehen, um im Fashion District als weiße Frau dir einen Stoff zu kaufen oder in den Food District. Und da würde ich tatsächlich widersprechen.
Okay.
Also, wenn man in diese Gegenden gibt, hält man die Augen auf, aber generell wird Neugierde belohnt, ist meine Erfahrung. Mhm. Ja. Also wenn man in Hilbro durch die Stadt geht, durch die Gegend geht, wird man angesprochen.
Also Hilbro, muss man dazu vielleicht noch erklären, ist auch ein Stadtteil, der ein bisschen wilder ist. Ja, kann man das so sagen?
der manchmal überfordert, sagt, glaube ich, die Red Bus City Tour.
Okay.
Genau. Ja. Ich würde immer empfehlen, mit Südafrikanerinnen diese Gegenden zu erkunden. Erstens sind sie total stolz, ihre Gegenden zu teilen, zu zeigen. Jemand kommt nach Hilbro und sagt, aber erklär mir doch mal, wie das hier geht. Dann sind die ganz stolz darauf, ihre Umgebung zu zeigen, weil das Interesse normalerweise nicht so groß ist.
Und weil da eben auch dieser Begriff geschaffen worden ist von Ubuntu. Oder Ubuntu?
Ubuntu
war richtig, ne? Mhm. Das bedeutet eigentlich, also wenn du aus der Bubble des Locals kommst, dann gehörst du dazu.
Ja,
ne? Genau. Also das heißt, also wenn, das ist wirklich ein riesengroßer Unterschied. Gehst du da jetzt als Touri mit einem I Love Johannesburg T-Shirt nach Soweto ganz alleine oder du gehst mit einer oder einem, der da wohnt, durch die Straßen? Alleine würden alle denken, okay, was willst du hier, du gehörst hier nicht hin. Und vielleicht mal gucken, was man vielleicht noch teilen kann sozusagen. Ne? Also und wenn du aber mit einem Local da reingehst, bedeutet das alles klar, gehört dazu, welcome, möchtest du nicht auch ein Stück von unserer Ziege essen?
Ja, absolut.
Oder?
1000% ja. Also eine Freundin von mir, wie du weißt, in Tsiki wohnt in Johannesburg, in Soweto rather, die ich dann häufig besucht habe. Und wenn ich schon die Straße reingefahren bin, dann klopfen die bei mir an die Fenster, also vom Auto und sagen, nee, Ziggy ist nicht da, die kommen ja gleich erst wieder. Also die wussten alle, wo ich hingehöre.
Ja, ja. Ja.
Und das ist das Sicherheitsnetz. Das ist in Hilbro, kenne ich Cynthia. Wenn ich die anrufe und sage, Cynthia, kann ich dir ein paar Freunde vorbeibringen? Mhm. Dann weiß ich, dass also erstens werden sie voll, also sind die danach ganz voll gefuttert, weil jeder irgendwas zu essen teilen möchte. Zweitens sind sie intellektuell voll gefuttert, weil jeder seine eigene Geschichte auch noch erzählen möchte. Also genauso funktioniert das, ja.
Soweto kann man vielleicht auch nochmal ganz kurz erklären. Southwest Township ist das größte Township in Südafrika. Soweit ich weiß, Alexandria gibt es auch noch ein riesengroßes Township, ist auch eigentlich ein Sinnbild dafür, für die Schere zwischen Arm und Reich, weil direkt an Alexandria grenzt Sandton und da wohnen die ganzen Rich Kids oder die ganzen reichen Leute in Südafrika und das grenzt 1:1 aneinander. Und Khayelitsha ist wahrscheinlich auch eines der größten Townships, aber dann allerdings hier, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, in Kapstadt draußen vor. Was ich auch mal ganz spannend fand, das hast du mir auch mal erzählt, was hat man gesagt, so in Soweto wohnen irgendwas zwischen 1 und 8 Millionen Menschen oder irgendwie sowas?
Ja, also, so ungefähr, ja, genau. Ne? Also genau, ist natürlich die Frage, ist das größte Township, was heißt das, wie viele Menschen wohnen hier eigentlich? Und dann war die letzte Aussage, irgendwas zwischen 3,5 und 5 Millionen Menschen. Und dann habe ich kurz nachgerechnet und dachte, Entschuldigung, das ist eine Differenz von Hamburg. So was, ihr wisst nicht, wie viele Leute hier wohnen. Und das ist natürlich ganz viel illegale Immigration, aber auch, dass es keine Systeme gibt, neue Kinder zu registrieren oder so. Ne? Also das System vernachlässigt diese sogenannten Informal Settlements, wo es sehr wenig Infrastruktur sowieso gibt. Ja.
Was ich wirklich sehr schade finde, es gibt natürlich in Kapstadt, wenn man sich mit dem Thema Apartheid beschäftigt, Robben Island und auch das District 6 Museum, Klammer auf, Klammer zu, was ich sehr klein und sehr reduziert finde und sehr speziell auf diesen District 6 letztendlich auch reduziert. Aber in Sachen Apartheid und wenn man sich für das Thema interessiert, kann man in Johannesburg unfassbar fündig werden und ein riesengroßes, tolles Museum besuchen, was wirklich sehr interessant gemacht ist mit Audioguides und man kann da gefühlt den ganzen Tag verbringen und auch da kann man sich frühere ehemalige Gefängnisse angucken und da eine tolle Tour machen. Was ist für Touristen interessant an Johannesburg? Also schon eine Reise wert, nicht nur, weil du eine persönliche Leidenschaft hast?
Ja, auf jeden Fall. Also würde ich wirklich sagen, und ich würde auch so touristisch, das klingt immer mit der Red Bus City Tour anfangen, weil die ein bisschen einfängt, wie diese Stadt so zusammenfällt. Also wie alles, was du gerade gesagt hast, warum ist eigentlich Alex neben Sandton und warum ist Sandton genau da und warum ist das Apartheid-Museum da und welche Rolle spielen die Minen und was sind so die sozusagen die Zonen, die bestimmte soziale Klassen, aber auch bestimmte Industriezweige miteinander verbinden. Also da anfangen. Das Apartheid-Museum, das du schon angesprochen hast, ist phänomenal. Ich glaube, ich war schon viele Tage da drin und finde immer noch was Neues, was mich fasziniert. Johannesburg hat aber auch Galerien, die sehr spannend sind. Genau, man kann ein bisschen außerhalb von Johannesburg die Minen besuchen und dann würde ich immer empfehlen, einmal nach Soweto, einmal nach Hillbrow und einfach Geschichten hören, Geschichten von Migration, Geschichten von der Apartheid. Noch hat man die Möglichkeit, mit Zeitzeugen sich hinzusetzen und ein Black Label zu trinken und in einer Shebeen bei Mariah Carey am Sonntag über Politik und Philosophie zu diskutieren. Also all das, auf jeden Fall Geschichten hören und Geschichten sehen. Ja.
Würdest du aber trotzdem sagen, dass Johannesburg vielleicht nicht so, vielleicht auch muss man sagen, diese europäischen Plätze hat wie in Kapstadt, wo man sich so frei bewegen kann? Also dass man auch ohnehin, auch in Kapstadt und auch in anderen südafrikanischen Städten, kennt man das ja, man steigt dann in der Regel ins Uber oder ins Taxi oder in sein eigenes Auto und fährt von A nach B, egal wie kurz die Strecke ist. Ich habe so das Gefühl, in Kapstadt gibt es noch mehr Straßen, noch mehr Bezirke, wo man vielleicht noch mal zwei Blöcke mehr gehen kann als in Johannesburg. Würdest du das unterschreiben?
Ja. Also hier in Kapstadt bin ich zu Fuß zur Art Fair gelaufen. Ja. Das waren 10 Minuten. Das hätte ich wahrscheinlich in Downtown Johannesburg nicht gemacht. Mhm. In Johannesburg muss man, ich würde sagen, deliberate sein. Ne? Ich gucke mir an, wo mit meinem Uber gehe ich hin und dann steige ich da aus und gehe ins Restaurant. Und dann latsche ich nicht auf der Straße rum und gucke, gibt es noch eine andere Möglichkeit? Mache ich nicht, erst recht nicht alleine.
Ja. Ganz generell muss man ja auch immer ein bisschen definieren. Das finde ich auch ganz wichtig. Was ist eigentlich Kriminalität? Also Kriminalität ist ja nicht nur so, oh mein Gott, da vorne ist ein Weißer und den schieße ich jetzt tot, sondern es geht ja auch ganz viel um Beschaffungskriminalität, weil eben die Menschen so wenig haben und ich sag mal so diese skrupellosen, so will ich das sagen, diese skrupellosen Morde oder Zwischenfälle, die passieren ja eigentlich, so wie in Kapstadt auch, eher in den Townships und sind ja häufig Gang- oder Mafia gesteuert und da geht es dann häufig eben um Drogen, um Vorherrschaft und vielleicht auch Konflikte mit der Polizei und so weiter und so fort. Genau, jetzt habe ich quasi da schon eine kleine Antwort geliefert. Würdest du das unterschreiben oder würdest du das auch so teilen? Wie gesagt, das soll es ja nicht entschuldigen, aber das heißt, manchmal ist es ja schon auch interessant, weshalb gewisse Zwischenfälle entstehen, oder?
100%. Also Gewalt ist sehr, sehr komplex in Südafrika und man muss durchaus differenzieren, wo findet welche Gewalt statt und wann auch. Also es gibt sehr viel Alkoholfluss natürlich, das heißt Freitagabend gibt es die meisten Morde und dann wo im Township und warum. Und Beschaffungskriminalität spielt eine große, große Rolle. Und ich sag das immer den PraktikantInnen, die ich bei mir schon hatte, wenn du Auto fährst, dann machst du die Scheiben hoch und du legst nichts sichtbar ins Auto, gar nichts. Ja. Auch nicht mal kurz und auch nicht, ich hole mir nur noch einen Saft hier aus dem Spa, weil das einlädt, mal zu gucken, was denn in diesem Auto ist. Und wenn es ein Laptop ist oder ein Portemonnaie oder eine Uhr, dann ist das einfach ein Sack Papp für eine Familie für einen ganzen Monat. Mhm. Und dann können wir uns ja selber fragen, ob wir das nicht auch mal gucken würden, wenn wir in dieser Situation wären. Das heißt, ja, es ist ganz viel Überlebenskriminalität, das entschuldigt gar nichts, aber ich glaube, das bringt ein Verständnis, wie man das verhindern kann. Wie gesagt, man legt einfach nichts im Auto und man fährt nicht mit offenem Fenster durch die Gegend, auch wenn es warm ist. So. Ja. Und dann schützt man sich schon auf eine Art und Weise und setzt sich einfach der Gefahr nicht aus.
Ja. Wie würdest du sagen, wie unterscheidet sich Johannesburg kulinarisch von Kapstadt und wie würdest du einen Quarter erklären?
Ein Quarter, der auch nur in Johannesburg Quarter heißt, der heißt in Durban Bunny Chow. Ein Quarter.
Ist ein Viertel eines Toastbrots ausgehöhlt, ne?
Genau. Ja? Und dann ist da alles drin.
Alles drin, was ich nie und nagel
fest ist. Was man nicht essen möchte. Ja. Eine Mischung aus Wurst und Schinken und Pommes und Soßen und noch mehr Fleisch und noch mehr Fleisch und noch mehr Fett. Vor allen Dingen. Genau, das ist die Johannesburg-Version.
Kostet dann 1,20 Euro und hat vor allen Dingen den Auftrag, so lange wie möglich satt zu machen. Tatsächlich, ne? Das kommt aus den Townships und heißt wirklich so nach dem Motto, jetzt ein Quarter, so nach dem Motto, haut mal rein und die nächsten 4 Tage gibt es erstmal nichts, ne?
Ja. Ja, genau. Ja, genau. Das ist ein bisschen eleganter in Durban, heißt das Bunny Chow. Das ist zumindest so eine Curry-Version, also so ein Eintopf ist dann da drin.
Weil man dazu auch sagen muss, Durban extrem unter dem indischen Einfluss steht,
richtig,
ne?
Genau, ja, genau. Ja, genau. Ja, also ansonsten kulinarisch, beides ist international. Ich würde tatsächlich sagen, Kapstadt ist ein bisschen mehr europäisch-internationale Küche und ein bisschen gehobener. In Johannesburg bringen viele einfach ihr Essen mit. Und gerade wenn man nach Downtown dann geht, dann gibt es einfach das beste äthiopische Essen, weil es genauso gekocht wird, von wie das in Äthiopien ist oder aus Mosambik oder Simbabwe oder woher auch immer. Ja.
Die Top 5, was muss man als Tourist oder ganz generell in Johannesburg gesehen haben?
In Johannesburg Red Bus City Tour, Apartheid Museum, Cullinan Mine, das ist ein bisschen weiter draußen, Diamantenmine, super spannende Geschichte, Soweto und Hillbrow.
Sollte man gesehen haben.
Unbedingt.
Wann war das? Am Freitag? Gibt es Buy One, Get One Free Drink, wo nochmal? In Melville, wie heißt der Laden noch?
Six.
Im Six. Ist doch so, oder? Oder haben die jeden Tag eine Happy Hour? Du weißt das besser als ich.
Ja, jeden Tag eine Happy Hour.
Okay, ja.
Genau, ja. Also zur Ausgehviertel würde ich sagen Melville, Parkhurst, Rosebank. Abhängig davon, worauf man gerade Lust hat, ja.
Dann lass uns noch einmal, und warte mal ganz, ganz kurz, ein bisschen privilegierter, aber auch sehr schön, das war das Four Season Hotel. Ist das so? Also ist natürlich ein sehr gutes Hotel, Four Season immer, aber man sitzt zu gewissen Jahreszeiten in Johannesburg da über diesen Jacaranda Trees und wenn die so herrlich blau, lila, violett blühen, kann es eigentlich kaum schöner sein, oder?
Genau, das würde ich empfehlen. Einmal im Jahr Gin and Tonic auf der Dachterrasse des Westin Four Season im November, wenn die Jacaranda-Bäume blühen.
Dann schauen wir noch auf Kapstadt und möchten von dir natürlich auch noch deine Go-To-Places zum Abschied wissen. Was muss man in Kapstadt mal gesehen und erlebt haben? Wo gehst du als erstes hin, zum Beispiel, wenn du hier aussteigst?
Am liebsten tatsächlich ins MoCA, also ins Museum of Contemporary Art of Africa. Total inspirierend und mit diesen Gedanken laufe ich dann durch die Stadt. 2 und 3 würde ich natürlich sagen, The Gin Bar ist einfach mein allerliebster Ort auf diesem ganzen Planeten, wo sich um einen Innenhof versammelt, eine Gin Bar, eine Champagner Bar und ein Coffeeshop. Kann nicht besser werden. Dann natürlich Oranjesicht Market am Sonntagvormittag, einfach ganz idyllisch und super leckeres Essen, auch sehr international.
Gibt es auch am Samstag, am Samstag auch noch und am Mittwoch ist da immer Night Market, da geht es erst um 17 Uhr los. Da kann ich auch tatsächlich nur jeder und jedem empfehlen, schon um 17 Uhr da zu sein, weil das wird nachher irgendwann unfassbar brechend voll, aber tatsächlich auch sehr schön, ja?
Und dann natürlich die Strände. Ich würde sagen Saunders Beach für Sundowner und Bloberg Beach, um auf den Tafelberg zu schauen und einfach 2 Stunden spazieren gehen unbedingt.
Definitiv. Und dazu können wir noch ein Geheimnis lüften. Wenn es um das Thema Wein geht, dann bist du auf jeden Fall ganz weit vorne bei Wooden, also bei diesem hölzernen Chardonnay. Und welcher ist da der Lieblingswein im Glas? Immer noch Kleine Salze, oder?
Ja, Kleine Salze ist schon richtig gut, auch einfach für die Erfahrung. Also das Weingut zu besuchen ist einfach richtig toll und ich glaube, dabei würde ich es belassen. Der Champagner ist auch gut, von der Kleinen Salze. Also Chardonnay und Champagner von Kleine Salze zu empfehlen.
Ich wollte ja in dieser Folge dieses Kartenhaus auch ein bisschen aufbauen, dass dieser Podcast eben nicht nur sich so privilegiert anhört, aber das haben wir dann am Ende nochmal schön eingerissen mit teurem Chardonnay aus Holzfässern und ein bisschen Champagner von Kleine Salze. Mir hat das unfassbar viel Freude gemacht und ich hoffe, euch hat es auch ein Stück weit den Horizont erweitert, wenn es um die Fragen gerade in Bezug auf Johannesburg geht. Fragen gibt es natürlich auch noch, wenn ihr sie mir stellen wollt, gerne über Instagram. Auch da gibt es Cape Town Positive. Folgt gerne für weitere Folgen und ich bedanke mich sehr bei meiner Schwester, Felina Wittke. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank. Kommt vorbei.